Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen: Kirchenvertreter versus CSU, der Kreuzerlass in Bayern irritiert mitunter treue Kirchgänger. Ist das Stammklientel der CSU egal? Wann wird Israel-Kritik antisemitisch? Ein Buch des evangelischen Theologen Ulrich Duchhoff über Palästina sollte eigentlich den Dialog fördern. Jetzt ist es ein Fall für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Und gezielte Verfolgung von Lehrern und Geistlichen. Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch werfen den Militärs in Myanmar Völkermordmethoden vor. Seit dem 01.06.2018 herrscht Kreuzpflicht in bayerischen Behörden. Kritik daran kommt auch aus den Kirchen. Vergangene Woche schrieben evangelische und katholische Christen der CSU-Spitze einen offenen Brief. Darin warfen sie der Partei Symbolpolitik vor. Zudem fehle es an praktiziertem Christentum, vor allem in der Asylpolitik. Kirchgänger gehören zur Stammwählerschaft der CSU. Kann also die christlich-soziale Union diese Kritik an sich vorbeiziehen lassen oder gibt ihr das zu denken? Burkhard Schäfers berichtet.
Schon lange ärgert sich Jörg Alt darüber, wie die CSU-geführte Staatsregierung in Bayern mit geflüchteten Menschen umgeht. Der Kragen platzte dem Jesuiten und Sozialethiker, als Polizisten vergangenes Jahr einen jungen Afghanen aus einer Nürnberger Berufsschule holten, um ihn abzuschieben. Nun hat Alt gemeinsam mit 100 anderen Kirchenvertretern der CSU einen offenen Brief geschrieben. Sie solle ihren aktuellen Kurs korrigieren.
Wir haben den Brief an die CSU und an den bayerischen Wähler gerichtet, weil eben durch diesen Kreuzerlass die Diskrepanz zwischen Rhetorik und praktischer Politik unerträglich deutlich geworden ist. Und auf dem Hintergrund der Entwicklungen in der bayerischen Politik im Bereich Flucht und Migration, Armut und Abschiebung haben wir gesagt, wer das Kreuz aufhängt, muss sich auch am Kreuz in seinen Werten messen lassen.
Der Jesuit arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Bereich Flucht und Migration. Er und seine Mitstreiter fordern in ihrem offenen Brief, Politik dürfe nicht an nationalen Grenzen enden. Sie müsse ihre Folgewirkungen auf benachteiligte Länder mitbedenken. Nicht mehr Polizei sichere die Lebensverhältnisse der Menschen hierzulande, sondern mehr Gerechtigkeit. Zu den Unterzeichnern gehören Katholiken wie Protestanten, die Ordensoberen der Missionsdominikanerinnen oder der Kapuziner, Hochschulseelsorger, kirchliche Jugendverbände und Professoren verschiedener Fachrichtungen. Aus ihrer Sicht setzt die CSU-Regierung mit ihrer Politik verkehrte Schwerpunkte.
Die Ungleichheit in Bayern steigt seit Jahren und dagegen wird nicht energisch genug vorgegangen. Reichtum gibt es in Bayern sehr viel. Das hängt auch mit dem Steuerwettbewerb zusammen, den Bayern betreibt. Bayern könnte sehr viel mehr Steuereinnahmen bekommen und in soziale Maßnahmen investieren oder in Klimaschutz oder was auch immer. Aber Bayern handelt hier nicht angemessen.
Der Fokus auf Sicherheit. Stichworte: neues Polizeiaufgabengesetz, mehr Abschiebungen, eine Flüchtlingsobergrenze. All das sei nicht notwendige Realpolitik, wie die CSU argumentiere, sondern verkürzende Symbolpolitik, sagt Sozialethiker Alt.
Verantwortungspolitik aus unserer Sicht heißt, dass man den Realitäten einer globalisierten Netzwerkgesellschaft in Rechnung trägt und dass man eben auch der Bevölkerung klar macht, dass Obergrenze und Grenzsicherung das Migrationsproblem nicht lösen wird. Und solange die CSU diesen Eindruck zusammen mit Pegida und AfD hervorruft, ist das keine Verantwortungspolitik, sondern was die CSU betreibt, ist Gesinnungspolitik.
Das will Thomas Goppel, Sprecher der christsozialen Katholiken in der CSU, nicht auf seiner Partei sitzen lassen. Er sieht im Gegenteil die Initiatoren des Briefes auf dem falschen Dampfer.
Da besteigt jemand das Multikulti-Schiff, in dem alles gültig ist und nichts verbindlich gilt.
Verschiedene Kirchenvertreter hadern mit der Anordnung der bayerischen Staatsregierung, dass am Eingang von Ämtern und Behörden nun Kreuze hängen müssen. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, hatte gesagt, dadurch sei eher Spaltung, Unruhe gegeneinander entstanden. Der Landtagsabgeordnete Goppel, ehemaliger Minister und CSU-Generalsekretär, verteidigt den Erlass.
Ich brauche einen Leitfaden und dieser Leitfaden, den ich abgeschafft sehe, durch Kirchenleute natürlich besonders unfreundlich abgeschafft sehe, dieser Leitfaden ist zwingend, den brauchen wir immer.
Die Forderung der Briefschreiber aus Orden, Hochschulen und dem kirchlichen Ehrenamt, dass sich die politische Agenda stärker aufs Thema Gerechtigkeit konzentrieren müsse und weniger auf Sicherheit, weist Goppel zurück.
Die Kirche schrumpft mehr als wir, was daran liegt, dass sie sich selbst beteiligt an der Diskussion, dass Werte etwas sind, die zwar gemeinsam gültig sind, aber deren Reihenfolge jeder beliebig festlegen kann. Und eine Beliebigkeit bei den Begriffen Freiheit, Personalität, Solidarität, Sicherheit gibt's eigentlich nicht. Und wenn die Kirche selbst damit anfängt, da Beliebigkeiten festzustellen und sich sicherer zu fühlen, als es ist, dann ist es ein Verdienst einer 60-jährigen soliden CSU-Politik in einem Land, in dem man sich so sicher fühlen kann wie nirgends sonst.
Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Treue Kirchgänger bildeten jahrzehntelang die Stammklientel der CSU. Wie viel kirchlichen Protest also nimmt die Partei im Wahlkampf in Kauf? Thomas Goppel gibt zu, dass die CSU derzeit auch Christen vergrault.
Logisch. Wird auch Stimmen kosten, bin ich überzeugt, aber es wird uns andere vielleicht auch zuführen. Das ist alles so im Fluss, dass es ganz, ganz problematisch ist. Ich möchte keine Stimme aus diesem Bereich verlieren, weil das mein Tableau an Zielsetzungen für die Zukunft verändert.
Als Volkspartei versucht die CSU ganz unterschiedliche Wähler anzusprechen, von der Mitte bis hinein ins national-konservative Milieu, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing.
Man spricht sicherlich einen Teil der Bevölkerung und der Wählerschaft damit an, mit diesem Abgrenzen. Und wir sehen in Einschätzungen, gerade auch katholischer Bevölkerungsanteile in allen europäischen Staaten, dass hier schon als ein stark konservatives Element vorhanden ist. Und die versucht man natürlich zu mobilisieren. Das mag gelingen. Die Frage ist natürlich immer nur, verliert man womöglich die anderen, die sich auch christlich gebunden sehen, aber sich eher liberal verorten.
Die Stammwähler nicht vernachlässigen und zugleich unterschiedlichste Wechselwähler gewinnen. In diesem programmatischen Spagat setzt die CSU auf klare Kante. Mit dem Kreuzerlass und Sätzen wie »Der Islam gehört nicht zu Deutschland« will die Partei diejenigen zurückgewinnen, die bei der Bundestagswahl vergangenen Herbst ihre Stimme der AfD gaben. Mehr christliche Symbolik im öffentlichen Raum ist gleich weniger Kreuze bei der AfD, so lautet die Strategie. Umfragen zufolge könnte die CSU tatsächlich im konservativen Milieu mehr gewinnen oder halten, als sie auf der liberalen Seite verliert. Mehr als die Hälfte der bayerischen Wähler finden den Kreuzerlass gut. Und eine aktuelle Religionsstudie des Pew Research Centers zeigt, 55% der praktizierenden Christen in Deutschland meinen, der Islam sei nicht mit deutschen Werten und hiesiger Kultur vereinbar.
Das sieht man jetzt bezogen auf die Bundesrepublik, dass diese Begeisterung so des normalen Katholiken und der normalen Katholikin für den interreligiösen Dialog jetzt nicht so stark ausgeprägt ist wie diejenigen, die Führungspositionen innerhalb der katholischen Kirche oder auch der protestantischen Kirche innehaben. Da gibt es eine unterschiedliche Bereitschaft, sich auf Globalisierungsprozesse, auf Veränderungsprozesse einzustellen. Und die ist an der Basis, vor allem im ländlichen Raum, nicht so stark ausgeprägt.
Professorin Ursula Münch konstatiert eine wachsende Vielfalt innerhalb der kirchlichen Milieus. So würden die 100 Unterzeichner des offenen Briefes sicherlich für viele praktizierende Christen sprechen, aber nicht für alle. Das zeigt auch eine öffentliche Erklärung, in der sich mehr als 70 Professoren pro Kreuzerlass äußern. Zwar sieht die Politikwissenschaftlerin keinen Graben zwischen Kirchen und CSU, dennoch sei die Kreuzverordnung parteiintern sehr umstritten. Und die deutliche Kritik aus dem kirchlichen Raum dürfte der CSU wehtun. So hält sich die Führungsriege bedeckt. CSU-Generalsekretär Markus Blume, auch Religionsexperte seiner Partei, wollte dem Deutschlandfunk kein Interview zum Thema geben, obwohl er unmittelbar nach der ersten Kritik am Kreuzerlass starke Worte gefunden hatte. Von einer unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern hatte er gesprochen. Die CSU sei massiv getrieben, sagt Ursula Münch.
Aus Sicht der CSU geht es darum, die absolute Mandatsmehrheit bei der Landtagswahl zu erreichen. Und dafür schielt man natürlich vor allem auf die AfD. Insofern, ich gehe mal eher davon aus, dass es sich verschärfen wird, weil die CSU ist nervös. Es geht aus Sicht der CSU um Sein oder Nichtsein.
Zwar gibt es Zustimmung für den Kreuzerlass, in den Wählerumfragen macht das jedoch bisher keinen spürbaren Unterschied. Weder verliert die AfD Stimmen, noch gewinnt die CSU welche hinzu.
Kirchenvertreter versus CSU, Burkhard Schäfers berichtete. Da gibt ein emeritierter evangelischer Theologieprofessor gemeinsam mit einem Kollegen den Sammelband Religionen für Gerechtigkeit in Palästina, Israel heraus und erntet dafür massive Kritik. Schwere Vorwürfe kamen vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der wirft dem evangelischen Theologen Duchow vor, ein israelfeindliches Machwerk verfasst zu haben. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung spricht von einem deutlich antisemitischen Buch. Die EKD und einige Landeskirchen müssen sich jetzt fragen lassen, warum sie Duchows Palästina-Projekte unterstützen. Michael Hollenbach mit den Einzelheiten.
Seit Jahren engagiert sich Ulrich Duchow im Israel-Palästina-Konflikt. Mit Positionen, in denen er zum Beispiel die israelische Besetzung der Palästinensergebiete als Sünde gegen Gott und die Menschen bezeichnet. In seinen Aufsätzen zu dem Thema weise er Israel einseitig die alleinige Schuld an der Eskalation des Konfliktes zu, kritisiert der Sozialwissenschaftler Hermann Lührs.
Wenn man sagt, der Staat Israel sei die Ursache, blendet man mindestens aus zentrale weitere Umstände oder verkennt überhaupt die Zusammenhänge und Verläufe der Staatsgründung und der Entwicklungen danach. Duchow reflektiert nicht die seinen Thesen entgegenstehenden Sachverhalte. Ist eine einseitige Darstellung, die realitätsabgehoben ist. Das zweite Kennzeichen ist, dass in den Beschreibungen und Wertungen, die vorgenommen werden, klassische judenfeindliche Stereotype in Wortwahl und Bildsprache mobilisiert werden, aufgerufen werden.
Stereotype wie eine Amoralität und Dämonisierung Israels sowie die Verbindung zwischen Holocaust und Vertreibung der Palästinenser. Ebenso wie Lührs sieht auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, die Äußerungen Duchows als Israel-bezogenen Antisemitismus.
Ich finde vor allem die Vergleiche Israels mit einem Apartheidsstaat sehr kritisch. Der Vergleich ist absolut nicht hinnehmbar. Das demokratische System Israels mit dem Unrechtsstaat, der Südafrika war, zu Zeiten der Apartheid zu vergleichen, ist nicht hinnehmbar.
Der emeritierte Theologieprofessor Ulrich Duchow, der zurzeit in Brasilien ist, wehrt sich per Skype gegen den Vorwurf, er bestreite das Existenzrecht Israels.
Es ist in diesem Band vollkommen klar dargestellt, dass wir besorgt sind über die langfristige Sicherheit Israels, weil nämlich, wenn die Verteidigung Israels nur auf Gewalt aufgebaut wird, dass dann es unmöglich ist, auf Dauer dort in Frieden zu leben.
Duchow hat sich mehrfach entschieden gegen den Antijudaismus und Antisemitismus Luthers gewandt und spricht von einer Schuld der Kirche gegenüber dem Judentum. Allerdings vertritt er zugleich die These,
dass diese Schuld nicht aufgearbeitet werden kann, ohne nicht nur die jüdischen Opfer einzubeziehen, sondern auch die palästinensischen Opfer der Folgen dieses christlichen Antijudaismus und Antisemitismus in Europa.
In dem von Duchow herausgegebenen Band Religionen für Gerechtigkeit in Palästina, Israel wird unter anderem die These vertreten, man müsse von einer Post-Holocaust-Ära zu einer Post-Nakba-Ära kommen. Das heißt, der Schwerpunkt kirchlicher Arbeit soll künftig nicht mehr auf den christlich-jüdischen Dialog gelegt werden, sondern auf die Solidarität mit den Palästinensern. Eine These, die Friedhelm Pieper, der evangelische Präsident des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, zurückweist.
Also ich finde, dass die Infragestellung des christlich-jüdischen Dialogs, die in diesem Band erfolgt, sehr genau wahrgenommen werden muss. Sie widerspricht ja allen Verlautbarungen der EKD zum christlich-jüdischen Verhältnis in den letzten Jahren. Wir erwarten, dass man künftige Kooperationen mit Ulrich Duchow kritisch überprüft, im Lichte der Verzerrung der Verständigungsbemühungen mit dem Judentum und im Lichte der krassen einseitigen Israel-Kritik.
Verärgert ist der Koordinierungsrat, dass die EKD das Duchow-Projekt offenbar gutheißt. Denn zu Beginn seines Buches bedankt sich der emeritierte Theologieprofessor für die Unterstützung unter anderem durch die EKD, die Hannoversche Landeskirche und Brot für die Welt. Auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat kein Verständnis für die protestantische Rückendeckung der Duchow-Position.
Offensichtlich versagen einige Kontrollmechanismen in der evangelischen Kirche. Und hier würde ich mir wünschen, dass sich das ändert.
Auch der evangelische Präsident des Koordinierungsrates, Friedhelm Pieper, ist irritiert von seiner Kirche.
Da entsteht ja ein Widerspruch, also was gilt in der evangelischen Kirche. Wenn die Position von Duchow von der Kirche als förderungswürdig angesehen werden, dann stimmt das nicht mit den Entscheidungen der Synode und der Haltung der EKD zum Antisemitismus überein.
Rabbiner Andreas Nachama, jüdischer Präsident des Koordinierungsrates, fragt sich, was er davon halten soll, wenn der Rat der EKD noch im April jede Form von Antisemitismus scharf verurteilt hat.
Lippenbekenntnisse. Was ist das, wenn so ein Buch dabei rauskommt? Dass das doch so ein Buch bleibt. Ja, das ist jetzt da, das ist die Position. Und das andere ist ein Lippenbekenntnis. Prima. Ich würde gerne mal hören, was der Sprecher der EKD dazu sagt. Es wird ja interessant sein, ob wir die zu solchen Positionen stehen.
Doch die EKD will den Ball flach halten. Kein Interview zu dem brisanten Thema. Lediglich schriftlich teilt ein Sprecher mit:
Die EKD verurteilt jede Form von Antisemitismus. Von dem Beitrag von Herrn Duchow distanziert sich die EKD inhaltlich. Der Text steht in keinerlei Zusammenhang zu Veröffentlichungen der EKD.
Trotz dieser Erklärung bleibt Rabbiner Andreas Nachama skeptisch.
Ehrlich gesagt, meine Erwartungen an die Kirche sind niemals besonders groß gewesen. Deshalb den christlich-jüdischen Dialog kann man den Kirchen nicht überlassen.
Der Münsteraner Litt-Verlag hat derweil einen Rückzieher gemacht. Verleger Wilhelm Hopf stört sich vor allem an Passagen aus dem Buch, in dem der BDS-Boykott Israels unterstützt wird und die Hamas als eine seriöse politische Kraft mit großer sozialer Tiefe bezeichnet wird. Oder wenn Ulrich Duchow schreibt:
Eine neue Runde theologischer Arbeit muss darauf zielen, beide Traumata ernst zu nehmen. Den Holocaust und die ethnische Säuberung Palästinas, die mit der Vertreibung von 700.000 Palästinensern begann und bis zum heutigen Tag von Israel als illegaler Besatzungsmacht unter notorischer Missachtung von Völkerrecht und Menschenrechten fortgesetzt wird.
Dazu schreibt der Verleger Wilhelm Hopf dem Autor Ulrich Duchow:
Eine Vertreibung mit industriellem Massenmord gleichzusetzen, ist inakzeptabel.
Der Litt-Verlag hat jedenfalls entschieden, das Buch Religionen für Gerechtigkeit in Palästina-Israel wird nicht neu aufgelegt.
Wissenschaftlicher Sammelband löst Antisemitismus-Debatte aus, Michael Hollenbach berichtete. Thank you.
Aus Furcht vor brutaler Verfolgung sind seit vergangenem Sommer Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar geflüchtet. Dort leben sie unter katastrophalen Bedingungen. Die Vereinten Nationen haben nun gestern mit der Regierung von Myanmar eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Danach wollen zwei UN-Organisationen Myanmar bei der Heimkehr von mehreren Hunderttausend geflohenen Rohingya unterstützen. Derweil kritisieren die nach Bangladesch geflohene Rohingya das brutale Vorgehen des Militärs in Myanmar und eine gezielte Verfolgung von Lehrern und Geistlichen, wie Bernd Muschborowska berichtet.
Im Grenzgebiet von Bangladesch zu Myanmar beginnt allmählich die Regenzeit. Hunderttausende Rohingyas, die seit Mitte vergangenen Jahres aus Myanmar geflohen sind oder vom Militär vertrieben wurden, leben hier unter Plastikplanen und in einfachen Bambushütten. Die provisorisch errichteten Unterkünfte stehen zumeist an Hängen. Bei stärker einsetzendem Regen könnten die meisten von Erdrutschen zerstört werden. Obwohl die Vereinten Nationen inzwischen sowohl mit Bangladesch als auch mit Myanmar Abkommen für eine sichere und geordnete Rückführung der Rohingyas in ihr Herkunftsland unterzeichnet haben, wollen viele der Flüchtlinge nicht zurück. Sie haben eine grausame Vertreibung aus dem nordwestlichen Staat Rakhine in Myanmar erlebt. Die Militärs hätten gezielt Lehrer und geistliche Führer getötet, sagt der 31 Jahre alte Arif Hossein. Er war Lehrer in Myanmar und hat Burmesisch und Mathematik unterrichtet. Sie haben zum Beispiel gezielt religiöse Anführer ins Visier genommen und gesagt, der hat einen Bart, der ist ein Terrorist. Sie haben sich irgendwelche Vorwürfe ausgedacht und sie dann verhaftet. Jedem Gebildeten haben sie vorgeworfen, ein politischer Aktivist zu sein. Und Politik ist dort verboten. Auch uns einfache Lehrer haben sie angegriffen. Deshalb sind wir von dort geflohen. In einem großen Flüchtlingslager in Kutupalong nahe der Grenze zu Myanmar lebt Maulana Rahmat Ullah. Dem 51-jährigen religiösen Lehrer kommen die Tränen, als er über die Grausamkeiten spricht, die er durch die Militärs in Myanmar erleiden musste. Sie sagten, jeder religiöse Lehrer habe einen großen Einfluss auf die Gemeinde. Und sie gingen davon aus, dass ein Lehrer ein großes Wissen hat, die geltenden Gesetze kennt und so weiter. Wenn man also die Lehrer tötet, verhaftet oder vertreibt, dann hat man ein leichtes Spiel mit dem Rest der Bevölkerung. So haben sie jeden Einzelnen von uns geschnappt und gefoltert. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat bereits im September vergangenen Jahres einen Bericht vorgelegt, in dem von Hinweisen die Rede ist, dass Myanmar versuche, gezielt Lehrer sowie kulturelle und religiöse Anführer zu verfolgen, um die Geschichte, Kultur und das kollektive Wissen dieser ethnischen Minderheit systematisch zu unterdrücken. Wenn es keine Lehrer mehr gibt, wer kann den folgenden Generationen dann noch etwas über unser Volk und unser Land erzählen, fragt der aus Myanmar geflüchtete Lehrer Arif Hossein. Lehrer sind das Fenster zur Welt. Es waren doch die Lehrer, die unseren Leuten davon erzählt haben, dass unsere Vorfahren früher Staatsangehörigkeitsausweise hatten. Und sie haben ihnen die Bedeutung des Begriffs Rohingya erklärt und unsere Geschichte. Und die religiösen Lehrer haben den Islam erklärt. Die gezielten Angriffe gegen Bildungseinrichtungen und gebildete Rohingyas in Myanmar wurden auch von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert. Schon seit Jahren sei den Kindern der Schulbesuch verwehrt worden und Lehrer seien daran gehindert worden, in Rohingya-Dörfern zu unterrichten, berichtet Matthew Wells von Amnesty International. Ich habe zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen speziell ältere Menschen, die nicht so schnell fliehen konnten, angegriffen wurden. Sie wurden gezielt getötet oder sind ums Leben gekommen, als ihre Häuser niedergebrannt wurden. Viele dieser Alten haben die Traditionen ihres Volkes weitergegeben und sie wurden deshalb Opfer der Gewalt.
Die anstehende Rückkehr der Rohingya nach Myanmar, Bernd Muschborowska berichtete. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Und hier bei uns im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz.